Vater, dank dafür, dass wir dich loben und preisen können. Hab Dank dafür, dass du uns das auch so deutlich in deinem Wort immer wieder zurufst, dass wir wachsen dürfen, dass wir ja auch dir ähnlicher werden dürfen, dass das unsere Bestimmung ist. Und ich möchte dich darum bitten, dass dieser heutige Vormittag auch wieder dazu beiträgt, dass wir mehr verstehen von dir. Dass wir aber nicht nur mehr verstehen von dir, sondern dass wir auch mehr anwenden können von dem, was du uns klar machst. Ich möchte dich darum bitten, dass du alles, was von mir kommt, rausnimmst und dass du selber redest. Herr, jeder von uns ist in einer ganz anderen persönlichen Situation. Und ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Geist jeden Einzelnen dort berührst, abholst, ermutigst und ermahnst, wo es ansteht und notwendig ist. Amen. Angelika. Gute Gewohnheiten, gönn dir Zeit mit Gott. Wir hatten ja beim letzten Sonntag diesen christlichen Fachausdruck, geistliche Reife, gehabt. Und da ging es darum, dass Gott möchte, dass wir zu mündigen Christen heranreifen, mit der ganzen Fülle seiner Gaben, die Christus in uns hineinlegt, wirken können. Dass wir aber auch völlig neu auf Gott uns ausrichten lassen, dass das eigentlich hinter dem Begriff geistliche Reife steckt. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Fakten einfach zu geistlicher Reife gibt. Einmal ein Irrtum, dass geistliche Reife einfach durch Alter kommt. Ich bin lang genug in der Nachfolge, also bin ich geistlich reif. Weit gefehlt. Wir haben gesehen, dass die Bibel da ganz klar sagt, es gibt so viele geistliche Babys, die zwar sich entschieden haben, einmal, ich möchte mein Leben Christus übergeben, aber dann eigentlich da stecken geblieben sind und nicht verstanden haben, dass es auch eine weitere Entscheidung gibt. Ja, ich möchte nicht nur von Jesus meine Sünden mir vergeben lassen, sondern ich möchte auch mich verändern lassen. Verändern lassen in Jesu Wesen, in seine Art, wie er reagiert, wie er auf andere Menschen zugeht. Und da haben wir gemerkt, geistliche Reife ist ein Entwicklungsprozess, den man miteinander geht, nämlich mit Gott zusammengeht. Und oh ja, Disziplin, haben wir auch drüber gesprochen. Es ist nun mal so, Paulus sagt dem Timotheus auch, dranbleiben ist gefragt. Er sagt, nutze deine ganze Zeit und Kraft, um im Glauben stärker zu werden. Also dranbleiben, es fällt einem nicht in den Schoß, sondern zu sagen, okay, wo kann ich mehr erfahren von Gott und mehr verändert werden in sein Wesen? Aber es geht auch nicht einfach nur um Trainieren, 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 dass man sich was aneignet, sondern es ist absolut abhängig von einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus. Und das hatten wir dann so ein bisschen kombiniert mit dem, mit einem Absatz aus dem Talmud, wo deutlich gemacht wird, das, was in unseren Gedanken drin ist, fließt in unsere Worte. Und das fließt in unsere Taten. Und dort, wo ich beständig etwas tue, wird es eine Gewohnheit. Und die Gewohnheiten, die sich bei mir in meinem Leben ansammeln, prägen meinen Charakter und prägen mein Leben. Ja, unser Charakter, unser Wesen wird geprägt von Gewohnheiten. Aber leider gibt es ja wohl gute als auch nicht ganz so gute Gewohnheiten. Und wisst ihr, wo der Unterschied ist? Die nicht ganz so guten Gewohnheiten, die kommen von alleine. Da braucht man sich nicht groß anstrengen. Also ein ganz banales Beispiel, das Naschen so am Abend, wenn man doch vor dem Fernseher hockt. Man weiß ganz genau, das geht hier irgendwo drauf, aber es ist eine Gewohnheit. Oder dass man weiß, eigentlich müsste ich schon längst jetzt mal die Kurve kriegen, mich hinlegen, ich muss morgen früh raus, aber man ist so in ein paar Gewohnheiten drin und das zieht sich nach hinten weg. Es gibt noch viel schlimmere Gewohnheiten, die möchte ich einfach nicht nennen, die kennt jeder für sich selber, aber Gewohnheiten prägen unser Leben. Aber wie gesagt, komisch, die schlechten Gewohnheiten, da braucht man sich nicht so anstrengen, aber die guten, die dagegen angehen, oh, da muss man rein investieren. Und da hilft uns die Physik, denn der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt genau das Gleiche aus. Da heißt es, Stoff und Energie wandeln sich in geschlossenen Systemen stets nur von einem Niveau höherer Ordnung auf ein Niveau niederer Ordnung. Alltagsdeutsche Übersetzung heißt das, geht ins Zimmer und schaut es euch an. Jedes Zimmer rutscht von Ordnung zu Unordnung in fast selbstständigem Modus. Aber den umgekehrten Weg hinzukriegen, oh, da muss angepackt werden. Das ist aber etwas, was auch für Gewohnheiten gilt, auch für gute Gewohnheiten. Um diese aufzubauen, muss ich wirklich davon überzeugt sein, dass das, was ich da ändern will, dass das wirklich etwas Wichtiges ist und wert ist, verändert zu werden. Ansonsten werde ich keine Energie reinstecken und es wird nicht Bestandteil meines Lebens werden. Ein ganz banales Beispiel. Bei solchen Sachen darf der Punkt der Diät nie fehlen. Ich hatte vor Ende letzten Jahres gemerkt, ich werde immer stärker so Richtung 100 und habe gedacht, oh, das soll nicht mehr so weitergehen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich erkenne, dass Veränderung notwendig ist. Der nächste Schritt war, ich habe einen Entschluss gefasst. Ich habe es nicht nur erkannt, sondern ich habe auch einen Entschluss gefasst. Ich will mich ändern an den Stellen. Aber mit dem Entschluss fassen ist es auch noch nicht getan, denn ich muss mir Gedanken darüber machen, welche hilfreichen Gewohnheiten kann ich denn bewusst aufbauen in meinem Leben, die das, was ich als Ziel habe, unterstützen. Und diese drei Schritte, die gelten eigentlich für alle, zum Beispiel Suchtabhängigkeiten und Suchtgewohnheiten, dass man erkennen muss, die Notwendigkeit, ich brauche Veränderung, dass man den Entschluss dann anschließend fasst und dann sich überlegt, teilweise auch am besten mit Hilfe anderer, wie kann ich in meinem Leben Gewohnheiten aufbauen. Gewohnheiten sind so tolle Geländer, da kann man sich dran hangeln. Und beides ist wichtig. Ich muss die Entscheidung der Veränderung treffen, ich will mich verändern, aber ich muss auch gezielt Gewohnheiten aufbauen, die diese Entscheidung in meinem Leben unterstützen. Und das gilt auch für die Entscheidung, mich von Jesus verändern zu lassen. Letzten Sonntag habe ich damit geendet, dass ich vier Bereiche benannt habe, die so in dem Bereich geistliche Reife aufbauen liegen. Das ist einmal der Bereich, wo ich mir Zeit nehme, mit Gott zusammen zu sein. Das ist der idealste Bereich, um wirklich geistliche Reife zu entwickeln. Dann ist der andere Punkt, auch in der horizontalen Beziehung zu Gott drin, dass ich mir Zeit nehme, die Bibel zu verstehen. Sie gibt mir Festigkeit. Sie gibt mir Standfestigkeit, lässt mich mehr erkennen, was Gott möchte, wer Gott ist, wie er ist. Das andere Feld, was mir enorm hilft, geistlich zu reifen, geistlich zu wachsen, ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das, was wir heute Morgen machen, das, was man in einer Kleingruppe macht, in Bibelkreisen, in vielleicht Zweierschaften. Dort kann man sich Gewohnheiten zunutze machen, um miteinander zu wachsen. Und ein viertes Gebiet wird manchmal ein bisschen seltener so betrachtet. Aber in Gottes Wesen ist eigentlich, dass er ein gebender Gott ist. Und dass er loslässt. Auch von Jesus wird gesagt, dass er nicht daran festhielt, an der Herrlichkeit, sondern losgelassen hat. Und Mensch wurde und das alles aufgegeben hat für uns. Und das ist ein Bereich, der für geistliches Wachstum ganz, ganz wesentlich ist und nicht aus dem Blick verloren werden soll. Heute Morgen möchte ich aber bei dem ersten Teil da anfangen. Zeit mit Gott. Das ist eine gute Gewohnheit, wenn ich das in meinem Leben aufbaue. Ich habe vorhin gesagt, Gewohnheiten werden nur dann aufgebaut, gute Gewohnheiten, denn die kosten Energie. Die werden nur dann aufgebaut, wenn ich mich überzeugt habe, das, was ich da in meinem Leben aufbauen möchte, ist es wirklich wert. Deswegen die erste Frage ist, Warum ist Zeit mit Gott eigentlich so wichtig? Ist das wichtig? Es ist elementar wichtig. Der Mensch ist für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. So sind wir von Gott geschaffen worden. In 1. Mose 1, Vers 26 steht, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Das heißt, als Gegenüber, als Gemeinschaftsmensch, mit dem man kommuniziert, in Kontakt ist. Der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Die eigentlichen Wesensarten des Menschen sind die Wesensarten Gottes. Das Gespräch mit Gott, das Zusammensein mit ihm, das Hören auf ihn, das ist der Kern dessen, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Nur in dieser Gemeinschaft mit Gott, wo man dieses Zusammenspiel auch hat, kommt der Mensch letztendlich zu dem Punkt, wo er sagt, ich habe eine innere Zufriedenheit. Das ist ähnlich wie mit Fischen. Ich habe so ein Magazin gesehen, wie man da so geangelt hat mit Körben. Ein Becken voller Fische, die hat nicht mehr genug Platz, alles in Körben rein. Die wurden einfach so dann wegtransportiert zum Markt. Und die haben gezappelt wie nichts. Die waren nicht mehr in ihrem Lebenselement. Aber das ist eigentlich die Aussage der Bibel. Menschen, die aus der Gemeinschaft mit Gott herausgenommen werden, werden aus ihrem Lebensumfeld herausgenommen. Zeit mit Gott wichtig? Ja, es ist unser Lebenselement. Ein zweiter Punkt dazu, die Zeit mit dem Vater, mit Gott, war die Kraftquelle Jesu. Wenn man sich die Berichte über Jesu mal anschaut, der hat sich immer wieder zurückgezogen in die Stille, um Orientierung, Kraft und Stärkung vom Vater zu bekommen. Das geht von den 40 Tagen in der Wüste bis hin nach Gethsemane. Er brauchte die Zeit. Und Leute, wenn Jesus die Zeit brauchte, brauchen wir sie noch viel mehr. Theoretisch alles klar, glaube ich schon. Aber wie stark ist uns das wirklich bewusst? Ich hatte vorhin das mit dem Brennen, bei dem Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, da war was mit Brennen, glaube ich, mit den Herzen. Ich wünsche mir wirklich von Gott, dass wir dieses Brennen für ihn so haben wie Leute, die verliebt sind und einfach sich wünschen, Zeit mit dem anderen zu verbringen. Nicht wegen irgendetwas, sondern wegen dem anderen. Und ein dritter Punkt, Gott selbst sehnt sich nach dieser Zeit mit Gott, die wir haben. Jesus sagt, das wird uns im Lukas-Evangelium berichtet, beim Abendmahl, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Oder man kann sagen, mit Verlangen hat mich danach verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ich leide. Die Zeit mit Gott ist auch Gott wichtig. Und deswegen ist er ja in diese Welt gekommen, um diese Gemeinschaft wieder möglich zu machen. Also, die Frage ist eindeutig mit Ja beantwortet. Das wissen wir auch, wenn wir uns für Christus entschieden haben. Die Frage ist, ist es hier oben oder ist es hier? Die nächste Frage ist dann, das war die falsche Richtung. Was ist das Ziel der Zeit mit Gott? Das erste Ziel, was uns die Bibel angibt, ist Gott ehren. Gott ehren ist das erste Ziel. Ich glaube nicht, dass die Bibel uns dieses Ziel gibt, weil Gott dies nötig hätte. Da ist sowieso in der Bibel so sonnenklar darüber die Rede, dass sich jedes Knie vor ihm beugen werden muss und bekennen muss, er ist der Herr. In unserer täglichen Zeit ist das Ehren, ihn ehren, in meinen Augen etwas ganz Wichtiges für uns. Gott ehren hat einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich indem wir Gott ehren, wird uns bewusst, wer er ist. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat, durch den alles einen Bestand hat. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist der Richter, er ist der Vater. Oder durch das Ehren wird uns bewusst, wie er ist, seine Wesenszüge. Er ist Liebe, er ist wahrhaftig, er ist gerecht, er ist treu, er ist auch barmherzig und gnädig. Aber Gott ehren geschieht auch durch was anderes noch. Wer von euch hat Sorgen? Könnt ihr mal die Hände hochheben? Wer von euch hat Sorgen? Oh, mal andersrum gefragt. Wer von euch kennt keine Sorgen? Ah, gut, besser, also ehrlicher. Also nochmal die Frage, wer von euch hat Sorgen oder schon mal Sorgen gehabt im Leben? Gut, habe ich jetzt etwas erweitert, ne? Okay. Wir ehren Gott, indem wir ehrlich mit unseren Sorgen zu ihm hinkommen und sagen, ich vertraue dir, dass du dich meiner Sorgen annimmst. Nicht unbedingt so, wie ich es mir jetzt auch ausdenke, wie es in Erfüllung gehen muss, was, aber ich vertraue dir, dass du dich meiner Sache annimmst. Damit ehre ich Gott. Also ein ganz wichtiger Punkt, das Ziel der Zeit mit Gott, Gott ehren. Dadurch wird mein Blick in die Richtung gelenkt, wer er eigentlich ist. Der zweite Punkt macht mir deutlich, Gemeinschaft mit ihm erleben, dass es nicht immer um einen Zweck geht. Also wie vorhin gesagt, wenn zwei Verliebte zusammenkommen, ist da nicht unbedingt der Zweck, dass man gemeinsam abtrocknen will. Man wird vielleicht die Zeit des Abtrocknens als Argument nutzen, um gemeinsam zu sein. Aber es geht nicht immer um einen Zweck eines Zusammenseins. Und das ist auch die Gemeinschaft mit Gott. Einfach Gemeinschaft mit Gott haben zu wollen. Zu sagen, okay, ich brauche einfach mal das Luftholen bei dir, rausgenommen zu sein aus dem Alltag. Dann, Ziel der Zeit mit Gott, Nahrung für mein Leben. Jesus bezieht es sogar auf sich selbst. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Diese Gemeinschaft mit Gott, das Zusammensein mit ihm, das Hören auf ihn, ist Futter. Futter für die Seele, für den Menschen. Und das brauchen wir genauso wie das andere Essen. Da steckt Ermutigung drin, Korrektur. Auch, dass man erkennt, da liege ich auf dem falschen Weg. Ich muss mich ändern. Und ein vierter Punkt. Ziel der Zeit mit Gott ist die Orientierung für den Alltag. Aber letztendlich ist es dann eine Prägung für mein ganzes Leben. Im Psalm 119, Vers 9 steht, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Damit ist gemeint, also nicht in den Knast, sondern damit ist gemeint, dass er seinen Weg richtig weise gehen kann. Wie kann er das? Wenn er sich hält an deine Worte. Die kriege ich aber nur, wenn ich hinhöre. Und wenn ich mir Zeit nehme, auf ihn zu hören. Oder Jesaja 40, Vers 4 und 5. Da heißt es, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam, weiche nicht zurück. Da heißt es, da kriege ich Orientierung her. Ich habe einen ganz festen Standpunkt und kann von dem gehen und brauche nicht nach rechts und links hin und her eiern. Die Zeit mit Gott ist der Ort, an dem ich für den Tag zugerüstet werde, der aber auch dann mein Leben langfristig prägt. Also eine ganz wichtige Sache. Umgang prägt, sagt man immer wieder, ne? Ob ihr es glaubt oder nicht, Umgang mit Gott prägt auch. Wir dürfen uns mit ihm beschäftigen und es wird uns prägen. Aber jetzt mal ganz praktisch. Wie kann ich Zeit mit Gott in meinen Alltag reinbringen? Ich habe oft mit anderen gesprochen, habe auch selber mal die gleiche Frage schon öfter gestellt. Es ist ja manchmal so ein Auf und Ab. Mal hat man einen stärkeren Draht zu Gott und mal etwas schwächer. Das ist bei mir auch nicht anders. Aber es ist wichtig, mal drüber nachzudenken, wie kann ich wieder neu so Pflöcke in meinen Alltag reinsetzen, um Zeit mit Gott als festen Bestandteil in meinem Leben zu haben. Zunächst einmal was ganz Wichtiges. Jeder von euch hat einen ganz anderen Zugang zu Gott. Der eine mal vielleicht macht eher die Zeit mit Gott mit E-Gitarre, der andere mit dem Spaziergang, der andere wieder mit Ruhe und Stille, der andere auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn. Also jeder hat einen anderen Zugang, wo er diese Zeit mit Gott herholt. Das muss jeder selber herausfinden. Aber es ist wichtig, dass es eine Regelmäßigkeit reinbringt, damit sich eine Gewohnheit daraus ergeben kann. Deswegen, äußerer Rahmen, mal ganz konkrete Beispiele. Setz dir eine feste Zeit. Alles, was mit Gewohnheit zu tun hat, hat auch was mit einem festen Rhythmus zu tun. Wie ein Kalendereintrag. Beispiel, wenn ich esse und sage, ich möchte es mir angewöhnen, dass ich Gott danke, dass ich essen kann, dass ich was habe, möchte ich danken. Ah, ich esse. Oh, ich möchte mir angewöhnen, Gott zu danken. Ich danke. Ah, essen. Ich möchte mir angewöhnen, zu danken. Nach ganz kurzer Zeit werdet ihr nicht mehr essen, ohne zu danken. Es war ein wirklicher Entschluss. Ich möchte mir das angewöhnen und das ziehe ich durch. Und das Gleiche ist mit der festen Zeit. Ich brauche eigentlich eine feste Zeit, die ich für Gott reserviere. Dann habe ich die Chance, das als Gewohnheit in meinem Leben aufzubauen. Ich kann sicherlich zu unterschiedlichen Zeiten Zeit mit Gott haben. Aber dann muss ich jeden Tag neu drum kämpfen. Während wenn ich eine Gewohnheit aufbaue, hilft mir die Gewohnheit, dass ich das nicht vergesse. Ein zweiter Punkt. Wann ist die beste Zeit? Man sagt normalerweise dann, wenn man am wachesten ist. Ja und nein. Man kann da sicherlich viel machen. Aber Hudson Taylor hat mal gesagt, die beste Zeit, ein Instrument zu stimmen, ist vor dem Konzert und nicht nachher. Klingt irgendwie logisch, ne? Und ein anderer hat mal gesagt, ich kann mich abends auf eine Bettkante setzen, Epheser 6 lesen und von der Waffenrüstung mir die Waffenrüstung anziehen und mich dann bewaffnet ins Bett legen. Der Tageseinstieg ist das, was eigentlich mein Leben in eine Richtung bringt. Und deswegen dieses Trachte zuerst nach dem Reiche, das ist auch eine Regel für die Zeit. Trachte zuerst nach dem Reich des Gottes, auch mit eurer Zeit, am Anfang des Tages. Ich habe die Erfahrung bei mir gemacht, dass ich eigentlich nur empfehlen kann, am Anfang des Tages das zu machen. Wenn ich das da nicht packe, packe ich es den ganzen Tag nicht. Da kommt das mir im Blick, das, das ist mein Auto, ist man schon wieder auf Arbeit. Es kommt nicht mehr dazu. Also, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, auch mit eurer Zeit mit Gott. Dann, wieder etwas, was man aufbauen kann als Gewohnheit. Suche eine feste Umgebung. Was hilft, ist natürlich ein eigenes Zimmer dafür zu haben. Aber den Luxus hat vielleicht nicht jeder. Aber da hilft manchmal einen Stuhl zu haben, einen Sessel, wo man die Bibel dann daneben hat. Und das ist mein Plätzchen für stille Zeit. Erstens weiß ich es dann. Und zweitens, die anderen, die in den Raum reinkommen, wissen auch, wenn er da sitzt, dann will er stille Zeit machen und dann störe ich ihn nicht. Also dass man sagt, okay, ich baue mir Gewohnheiten auf und Gewohnheitsumgebungen. Und das hilft mir. Dazu gehört auch Hilfsmittel. Wenn ich Zeit mit Gott mache, dann erwarte ich, dass Gott mit mir redet, oder? Eigentlich schon, oder? Und da ich vergesslich bin, ich vergesse oft Dinge, ist es gut, dass ich was zum Schreiben da habe, einen Stift und einen Block. Und diesen Block nach Möglichkeit auch in einem Gottesdienst mit dabei habe oder in einem Hauskreis, wenn wir zusammenkommen oder wenn man irgendwo auf einem Seminar ist, wo man was bewusst aufnimmt von Gott, dass man das da niederschreibt. Und das hilft dann, das etwas längerfristig festzuhalten. Der Satz, den ich mir ganz toll finde, da ist, der kürzeste Bleistift hält länger als das beste Gedächtnis. Und Aufschreiben hilft da in der stillen Zeit. Oder bei mir ist als Hilfsmittel auch noch die Gitarre und ein Liederbuch, dass das einfach dann griffbereit da ist. Und wenn es nur ein Lied ist, aber ich habe gemerkt, ein Lied hilft mir persönlich, bei anderen mag es anders sein. Ich kenne ein paar Leute, die singen weniger gern, aber die haben andere Elemente. Das Lied geht mit mir durch den ganzen Tag. Und so ist es gut, wenn jeder von euch versucht rauszufiltern, was sind die Gewohnheiten, die ich bei mir aufbauen kann, die mir helfen, Zeit mit Gott, meinen Alltag hindurch zu haben. Neben dem äußeren Rahmen gibt es auch einen inhaltlichen Rahmen. Wenn ich so gewohnheitsmäßig Zeit mit Gott habe, kann es vielleicht passieren, dass ich manchmal die Ehrfurcht verliere. Und da ist es wichtig, dass ich bei der Gewohnheit auch darauf achte, dieses Ehre an erste Stelle zu setzen, damit mir automatisch immer bewusst wird, wer ist es denn, mit dem ich da zusammen bin? Und dass ich Gottes Ehre an den Anfang stelle. Der andere Punkt, der für den inhaltlichen Rahmen wichtig ist, ist eine Erwartungshaltung. Wie habe ich diese Zeit mit Gott? Ist es ein Abarbeiten von einem Bibelleseplan oder ist es etwas, wo ich erwarte, er spricht mit mir? Kleiner Tipp, einfach die Bibel mal hinlegen und so lange lesen, bis ich merke, oh, da packt mich jetzt was. Das kann nach dem zweiten, dritten Vers sein, dann lese einfach nicht weiter, bleib da stehen und denk drüber nach, sprich mit Gott darüber. Aber erwarte, dass er mit dir redet. Und ganz wichtig, hab die Bereitschaft zum Umsetzen. Wenn er mit dir redet, dann möchte er eigentlich auch, dass man darauf reagiert. Und das ist etwas, was man dann wieder in das Heftchen reinschreiben kann. Und wenn man das nächste Mal das Heftchen öffnet, kann man sehen, habe ich darauf reagiert? Habe ich das angewendet in meinem Alltag? Und für den inhaltlichen Rahmen ist auch ein einfacher Ablauf hilfreich. Jeder wird da etwas anderes haben. Ich habe persönlich für mich gemerkt, dass das Vaterunser mir eine sehr gute Hilfe ist. Aber das muss jetzt nicht ein Schema F sein, kann sein, dass es bei euch was anderes ist. Aber schaut mal, ob ihr solche Zeit mit Gott Leitlinien findet, die für euch hilfreich sind, wenn ihr startet oder neu anfangt, eine Ordnung reinzukriegen, die einfach eine gewohnte Ordnung aufbaut, wie ihr mit Gott zusammenkommt. Ich möchte das mal am Vaterunser deutlich machen. Wenn ich auf das Vaterunser gucke, dann mache ich mir deutlich, er ist der Herr aller Herren, aber ich darf zu ihm kommen als meinen Vater. Ich darf zu ihm in den Thronsaal kommen. Und diese Beziehung zu ihm ist das, was jetzt diese Zeit mit Gott ausmachen soll. Und dann kommt dieses, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, ihn ehren. Für mich ist das, ich nehme die Gitarre und spiele ein Betungslied. Und singe Gott die Ehre. Ein anderer wird es anders machen, aber dass ich mir bewusst mache, es geht um deinen Namen, dein Reich, dein Wille. Und das in den Mittelpunkt stelle. Dann hangel ich mich weiter durch. Dann kommt unser tägliches Brot. Wir haben vorhin gehört, die Bibel ist auch unser tägliches Brot. Also kann ich mir die Bibel dann nehmen und sagen, ich lese die Bibel bis zu dem Punkt, wo ich merke, Gott spricht mich an. Und dann kann ich, wenn ich das da gelesen habe, das, was mir Gott wichtig gemacht hat, ihm sagen. Denn unser tägliches Brot gib uns heute, da gehören unsere täglichen Belange auch dazu. Mein Tagesablauf, meine Sorgen, meine Nöte. Und dann kann ich im Gebet weitermachen. Ich kann mich hinterfragen. Hat mir der Text etwas gezeigt, wo ich mich eventuell ändern muss? Wo Gott mich hinterfragt? Wo er was Neues bei mir anstoßen möchte? Aber auch, wie steht es mit der Beziehung zu anderen? Ist die Beziehung wirklich frei? Oder steht da was an, was ich Gott abgeben soll? Und dann gehe ich weiter durch und führe uns nicht in Versuchung. Nicht in Versuchung führen ist eigentlich die Bewahrung vor falschen Entscheidungen. Dass ich auch meine Entscheidung Gott bringe. Und dass ich ausklingen kann, da meine Zeit mit Gott, indem ich eventuell das Lied nochmal singe und einfach mit diesem Loblied in den Tag hineingehe und es mich begleitet. Aber dass ich einen Ausklang habe, der mir deutlich macht, sein ist das eine Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist das, womit man dann aus dieser Zeit mit Gott rausgehen kann. Das sind einfach mal so ein paar Punkte, wo ich ein bisschen Interesse wecken möchte. Geht mit der Zeit mit Gott kreativ um. Überlegt euch, was tut euch gut und wo könnt ihr in dem Umfeld Dinge wiederholen, 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 von der Umgebung vertraut machen, sodass dieses Gewohnheitsgeländer euch hilft, täglich diese Zeit mit Gott zu leben. Erstens sehnt er sich danach, dass wir diese Zeit haben und zweitens, es gibt für uns eigentlich nichts Besseres, als in diesem Lebensumfeld, für das wir Menschen geschaffen sind, zu leben. Amen.